Deutschlandfunk Nova.
Hörsaal. Mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute über ein Ready-Made sprechen. Dieses Ready-Made ist salbeigrün. Manchmal ist es auch rosa, blau oder silber. Es wärmt Künstlerinnen und Galeristen, Punks, Neonazis und Chefstyler. Bei Akne kostet diese Allzweckwaffe schlappe 550 Euro, bei Alpha Industries 130. Logen, die Rede ist von der MA1, der Bomberjacke. Oder noch kürzer, der Bomber.
Die Bomberjacke ist eine Jacke ohne Rangabzeichen. Es ist eine Jacke, die einer Freizeitjacke viel ähnlicher sieht. Ist einfach beeinflusst von der Collegejacke.
Voll die Affen mit den T-Shirts und Tanktops, Bomberjacke-Style, yeah baby, nimm ich Hancock.
Salbeigrüne Nylonjacke, dieses orangene Futter, was dazu dient, wenn der Pilot abgeschossen wird, um am Boden so ein Notsignal geben zu können. US Army ist da Avantgarde, ein radikaler Bruch in der Uniformgeschichte. Da fängt sowas an wie eine Umdeutung.
Ich trage die Bomberjacke im Club, coolster der Stadt, weil keiner so eine fette Bomberjacke hat.
Bei den Black Panther, die Skinhead-Bewegung, die in London entstanden ist, diese Figur des Modemachers in der MA1.
Ich trage die Bomberjacke, ich trage die Bomberjacke, ich trage die Bomberjacke im Club. Bomberjacke, 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 Bomberjacke im Club, im Club. Bomberjacke im Club.
Bomberjacke wird nicht nur im Club getragen, sondern in den unterschiedlichsten Szenen und Subkulturen. Sie hält sich seit Jahrzehnten im modischen Repertoire der westlichen Popkultur. Ende der 50er Jahre hat sie das Licht der Welt erblickt im militärischen Kontext, denn sie ist ihrer DNA nach Uniform für die US Air Force. Auch den Künstler und Autor Hans-Christian Dani hat es irgendwann in die Ärmel der Bomber getrieben. Und viel später hat er sich gefragt, warum eigentlich? Was hat es mit dieser Jacke auf sich? Also hat er das recherchiert und ein Buch geschrieben über Leben, Werk und Wirkung dieser Jacke. Es heißt MA1, Mode und Uniform. Denn die Entwicklung von Mode und Uniform verläuft komplementär. Das eine ist ohne das andere nicht zu denken. In seinem Vortrag, den er am 5. Dezember 2018 auf Einladung der Fachgruppen Kommunikationsdesign und Kunstwissenschaft an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe gehalten hat, bleibt diese Beziehung von Mode und Uniform eher im Hintergrund. Hier geht es ganz konkret um die Bomberjacke. Hans-Christian Dani breitet vor unseren Ohren die bisherige Geschichte aus, die Geschichte der MA1. Und er entwickelt eine steile These, wieso sich ausgerechnet in unserem Jahrzehnt, in dem Jahrzehnt der Drohne, viele Menschen, Zivilisten zumal, für die Jacke von Bomberpiloten entscheiden, also für die Jacke eines aussterbenden Berufes. Also lasst das Nylon rascheln, schließt den Zipper und lasst euch in der nächsten Dreiviertelstunde überraschen. Überraschen von einem eigentlich ziemlich banalen Gegenstand.
Jeder kennt diese Bomberjacken, also es ist ein relativ banaler Gegenstand, über den ich relativ lange jetzt reden werde. Und der Antrieb, sich damit auseinanderzusetzen, entstand vor einigen Jahren, als ich bei einem Abendessen war, nach einer Eröffnung von einer Ausstellung. Und am Tisch saßen die Hälfte der Gäste, hatten Bomberjacken an oder zogen sie an, wenn sie rausgingen zum Rauchen. Und normalerweise ist es ja peinlich, wenn zwei das gleiche Kleid anhaben, aber da schien das so gar kein Problem zu sein. Und dieses Phänomen, dass sich die Bomberjacke in den letzten 6 Jahren eigentlich wieder so sein Comeback erlebt hat oder so ungeheuer verbreitet hat, hat, denke ich, sehr, sehr weitreichende Gründe, bei denen es sich lohnt, anzufangen vor 100 Jahren oder vor über 100 Jahren, wo überhaupt so etwas wie Bomberjacke entstanden ist. Oh, das ist meines Erachtens 1911 gewesen, weil damals das erste Mal jemand eine Bombe aus einem Flugzeug geworfen hat, auf eine Oase. Es war ein italienischer Pilot, der sich das selber ausgedacht hatte. Also er hatte keinen Befehl dafür, sondern hatte das seinem Vater vorher schon mal geschrieben. Das wäre doch eine interessante Möglichkeit. Man könnte doch einfach durch ein Loch im Boden eine Bombe stoßen und die würde dann unten am Boden explodieren. Und damit könnte man ja sehr viel Wirkung erreichen. Und diese so Jungmännerfantasie hat extreme Wirkung, hat einerseits Kriegsführung komplett verändert. Aber natürlich hat er dabei auch, er hat damals einen Mantel getragen und erst kurz danach fingen dann an, Piloten Jacken zu tragen. Aber kurz danach muss eigentlich auch sowas wie die Bomberjacke entstanden sein. Vorher hat man Flugzeuge gar nicht im Krieg eingesetzt. Es gab zwar mit Ballons, sind teilweise Bomben abgeworfen worden, aber der eigentliche Beginn ist dieser Einsatz da in Tripolis gewesen, dieser Angriff der Oase, also nicht der Angriff feindlicher Soldaten, sondern einer zivilen Einrichtung und auch das direkte Stören von zivilen Zusammenhängen, aber auch von sozialen Abläufen. Und das wird damit auch in den Krieg als Strategie eingeführt. Was die Bomberpiloten am Anfang machen und was ihr Einsatzgebiet ist, ist nicht, man assoziiert das ja häufig mit Städtebombardement oder mit den Luftschlachten im Ersten Weltkrieg, ist Police Bombing, ist das Abstrafen von Aufständischen in den Kolonien. Es geht also darum, so eine Art von übermächtigen Polizisten einzuführen, der mit seinem Knüppel aus der Luft, wenn irgendwo sich etwas in den Kolonien an Widerstand regte, das diszipliniert. Und was daran einfach sehr auffällig ist, dass letztlich der Bombenkrieg heute wieder dort angekommen ist. Dazwischen gibt es weite Umwege, also das Städtebombardement oder auch atomare Angriffe. Jedenfalls kommt in dem Moment die Fliegerjacke, die Bomberjacke und der Bombenkrieg und überhaupt der Bomberpilot in die Welt. Ist also eine Figur des 20. Jahrhunderts, der, und ich mache so eine kleine Reise mit einem Teil von denen dann jetzt durch die Zeit, und das überschneidet sich auch mit dem Comeback der Bomberjacke, in der es sich um einen aussterbenden Beruf handelt, wenn man das Beruf nennen will, wobei die ja bezahlt werden. Aber mittlerweile werden die meisten Bomberpiloten durch Roboter bzw. Automaten Drohnen ersetzt. Und in dem Moment fängt die Zivilbevölkerung wieder an, verstärkt Bomberjacken zu tragen. Es gibt dann zahlreiche, vor allem so aus Leder, auf die gehe ich nicht näher ein, weil mich interessiert eben die MA1. Die MA1 ist eine Entwicklung, die nach dem Zweiten Weltkrieg entsteht. Da führen verschiedene Wege hin. Einerseits hatte die US-Armee bis zum Zweiten Weltkrieg, weil sie einfach relativ wenig außerhalb der USA gekämpft haben, noch nicht bemerkt, dass sie sehr, sehr schlecht angezogen waren. Das wurde dann im Zweiten Weltkrieg deutlich. Die kamen nach Europa, kämpften mit französischen Soldaten, mit englischen Soldaten und sahen überall besser angezogene Soldaten. Also es wurde auch innerhalb der Alliierten sehr viel über die Amerikaner gespottet. Aber die wurden als Brown Jobs, weil sie so ein diffuses braune Uniformen hatten, wurde sich so über sie lustig gemacht. Das war eine Demütigung. Dann gibt es eine zweite Sache, die verstärkt im Zweiten Weltkrieg auftaucht. Das ist, dass ranghöhere Soldaten bemerkten, also einfach auch, weil es diese langen Einsätze gab, dass das Risiko, dass sie aufgrund ihrer Rangabzeichen getötet werden, sich erhöhte. Weil dem Feind war klar, wenn ich einen höheren Soldaten töte, erziele ich eine größere Wirkung, weil der andere ihm Untergebene befehlen kann, weiter anzugreifen. Deswegen wurde das üblich, sich die Rangabzeichen abzuschneiden. Bis dahin waren Soldaten immer sehr deutlich dekoriert und ihre Position, das macht die Uniform auch aus, dass sie einerseits einen als Teil einer Armee markiert, aber auch welchen Status und welche Position man in der Armee innehat. Und das war so eine illegitime Technik, also dass plötzlich diese Sachen abgeschnitten wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren also diese beiden Fragen, die so Themen innerhalb der Neuaufstellung der Truppen und natürlich dadurch, dass es die Atomschläge gegen die Japaner gegeben hatte, auch die Frage, wie wird ein Krieg unter atomaren Bedingungen aussehen. Und vor diesem Hintergrund wurde ein sehr großes Projekt initiiert, das hieß New Look. Und New Look war nicht nur eine neue Uniform, aber neue Uniformen waren Teil davon. Es war auch eine komplette Neuaufstellung der Armee und der Entwurf neuer Strategien, wie kann unter diesen Bedingungen möglicher Atomschläge Krieg geführt werden. Das hieß, dass sehr viel mehr innerhalb kürzester Zeit von Teilen der Truppe vernichtet werden konnten und dass es einfach sehr viel größere Schäden geben könnte und dass auch zentrale Einheiten der Armee vernichtet werden konnten. Das hieß in der Konsequenz, man musste sich was überlegen, um das aufzufangen. Also wie kann, wenn jetzt zum Beispiel eine gesamte Kommandoeinheit vernichtet wird, die sehr schnell ersetzt werden. Dadurch müssen natürlich von unten welche nachdrängen. Das muss also nach oben hin geöffnet werden. Es wird sowas langsam eingeführt wie eine flachere Hierarchie. Die US Army ist da Avantgarde in vielen von dem, was später in der Arbeitswelt eigentlich erst 30, 40 Jahre oder teilweise 50 Jahre später installiert wird. Das nehmen die eigentlich schon vorweg. Die Bomberjacke ist Teil davon. Es ist eine Jacke ohne Rangabzeichen und es ist eine Jacke, die auch etwas vorwegnimmt, was man heute aus den flachen Hierarchien kennt. Es ist eine Jacke, die einer Freizeitjacke viel ähnlicher sieht. Es ist einfach beeinflusst von der Collegejacke. Sie hat nicht mehr diese... Alles, was Uniform oder sehr viel, was Uniform bis dahin ausgemacht hat, nämlich zum Beispiel so kantige Formen, sie ist rund. Und was die Uniform seit Preußen geprägt hat, also einfach der Preußen ist für die Weiterentwicklung, weil die Preußen als erste die Industrialisierung der Uniformherstellung erprobt haben, sehr prägend gewesen. Und die Preußen waren halt, hatten eine Obsession von Symmetrie, was man ja auch in der ganzen Architektur der Zeit sieht. Deswegen waren Uniformen bis dahin symmetrisch. Und die Bomberjacke ist eine asymmetrische Uniformjacke und ist darin ein radikaler Bruch in der Uniformgeschichte. Also die Asymmetrie ist in der Zigarettenpackung auf der Schulter. Die kann auch bei Nichtrauchern für anderes verwendet werden und führt dadurch was ganz anderes ein. Es ist einfach ein Versuch einer revolutionären Veränderung des Uniformwesens. Was mich so sehr überrascht hat, nochmal an diesem Begriff New Look, ist, dass der zeitgleich ja auch noch woanders auftaucht. Er taucht nämlich auf für eine neue Art von Mode, die ungefähr 48 auftaucht aus Frankreich, vor allem von Christian Dior geprägt ist und jetzt New Look bezeichnet wird. Das ist eine Mode, die auch radikal bricht mit der Zeit vorher. Es ist eine sehr üppige, sehr stark mit Zitaten arbeitende Mode, die auf die Belle Epoque zurückgeht. Die bricht mit den Vorstellungen der Moderne. Es muss immer weitergehen. Hat es in der Mode immer gegeben, aber der New Look ist so eine sehr radikale Form des Zurückgreifens, des überdeutlichen Zurückgreifens. Ist damit auch, denke ich, die erste postmoderne Mode, die auftaucht. Und wahrscheinlich kann man was Ähnliches auch sagen über die MA1, diese Salbei, zuerst nur Salbei-grüne Jacke, die bei der Armee eingeführt wird. Diese Begriffe werden beide vollkommen getrennt voneinander natürlich verhandelt. Das Design für den der MA1, die US Army hatte sich entschieden, das nicht mehr herauszugeben, sondern hatte ihre eigenen Designabteilungen. Das haben sie schon seit 1920 gemacht, hat aber fremd produzieren lassen. Produziert wurden diese allerersten Jacken, ersten MA1, von so kleinen, einem Gewebe kleiner Hersteller in Tennessee. Das war so ein Zusammenschluss, ein loser Zusammenschluss von 20, 30 Firmen, die sonst auch Levi's Jeans hergestellt haben oder was jeweils die Aufträge hergaben, die also nach direkten Vorgaben der jeweiligen Auftraggeber produziert haben. Einer davon, der erste, war Dobbs Industry. Das war auch so eine kleine Firma mit 100 Leuten, die aber den Auftrag sofort wieder verloren, weil sie in den Verdacht gerieten, bestochen zu haben. Und sich sozusagen durch Bestechung den Regierungsauftrag erschlichen zu haben. Und die Besitzer von Dobbs Industries wollten aber im Geschäft bleiben und hatten sich dann überlegt, dass sie sich einfach umbenennen und eine neue Firma gründen mit einem Strohmann an der Spitze. Und saßen dann so nachts und haben innerhalb, also über Nacht, eine neue Firma gegründet. Und ihnen fiel kein Name für die Firma ein. Dann guckte der eine an die Wand und da hing eine Urkunde von seiner, ich weiß nicht, ob man das in den USA auch Burschenschaft nennt, aber es muss einer Burschenschaft entsprechen. Und diese Burschenschaft hieß Alpha Pi. Und darauf entstand dieser Name Alpha Industries, die ja bis heute die Bomberjacken produzieren und wahrscheinlich einer der größten Freizeituniformenhersteller oder der größte Freizeituniformenhersteller überhaupt geworden ist. Ab 58 werden die dann hergestellt. Es gibt am Anfang so ein paar Modifikationen. Die ist am Anfang nicht gefüllt mit Polyester. Es ist eine Salbei-grüne Nylonjacke. Sie ist noch mit Baumwolle gefüttert. Sie hat auch noch nicht dieses orangene Futter, was man dann 3 Jahre später einführt, was dazu dient, wenn der Pilot abgeschossen wird, um am Boden so ein Notsignal geben zu können, damit er aus der Luft gefunden werden kann. Das Geschäft mit den Uniformen fängt dann an, das läuft schon ganz gut während des Koreakrieges. Es fängt an, regelrecht zu boomen während des Vietnamkrieges, als plötzlich einfach Unmengen an Uniformen nachgefragt werden. Alpha stellt da auch die M65 hier, und also alle möglichen Uniformteile. Und die Firma wächst rasant während dieser Jahre. Es gab natürlich eine ganze Reihe von Herstellern. Also so eine Firma in Tennessee mit 500 Leuten konnte nicht den gesamten Vietnamkrieg versorgen. Es ist aber trotzdem schon sehr erstaunlich, dass so eine Weltmacht, die damals ja unglaublich gigantische Kriege geführt hat, sich von so kleinen Firmen in der Provinz hat versorgen lassen. Alpha Industries war dann nochmal ein zweites Mal einfach sehr, sehr schlau. Deswegen ist es auch eine der wenigen Firmen aus dieser Zeit, die man noch kennt. Sie haben ab 1970 angefangen, diese Bomberjacken nicht nur fürs Militär herzustellen, sondern auch den zivilen Markt zu bedienen. Sie haben das Farbspektrum dann erweitert, dann kommt diese rosa, eine blaue und eine silberne Jacke dazu. Dadurch entsteht ein weiterer Markt und viele von den Uniformherstellern gehen dann nach der Kapitulation in Vietnam pleite, während Alpha Industries weiter produziert, um dann im nächsten Krieg wieder auch in das zweite Geschäft. Also haben sich so ein zweites Standbein aufgebaut und können das dadurch seitdem herstellen. Was in den 60er Jahren eben auch passiert, ist, dass Zivilisten anfangen, Bomberjacken zu tragen. Das sind einerseits Vietnam-Veteranen, besonders bei den Black Panther wird die auch getragen. Das passt dann natürlich zu dieser, also der Black Panther-Bewegung, dieser Selbstverteidigungsarmee, die auch immer letztlich gegen die USA gerichtet sind. Aber da fängt sowas an wie eine Umdeutung. Und das, finde ich, ist das Interessante und das Spannende. Wir assoziieren ja die Bomberjacke schon bis heute mit Mode oder seit 6 Jahren wieder sehr verstärkt mit Mode. Sie hat aber seit den 60ern und verstärkt seit den späten 70ern immer diese Anmutung gehabt, es handle sich um Mode oder etwas mit Mode verbunden ist, obwohl es nichts, nicht das Geringste mit Mode zu tun hat. Und das ist natürlich ein Phänomen, was oft in der Mode auftaucht und was sich vielleicht ein bisschen ähnlich beschreiben lässt wie das Ready-Made. Das Ready-Made ist ja auch etwas, was nicht Kunst ist, aber dadurch, dass man es in den richtigen Kontext stellt, wird es zu Kunst. Wobei ja auch das Erstaunliche beim Ready-Made ist, das Ready-Made gibt es ja bis heute als Form, die immer wieder eingesetzt wird, aber unter 1 Million Gegenstände können vielleicht 5 zu Ready-Mades in der Kunst werden. Also es gibt 1 Million potenzieller Gegenstände, aber sie lassen sich nicht in das verwandeln. Und die Bomberjacke ist auf eine Art auch so ein Ready-Made, was dann immer etwas verschoben wird, was immer eine leichte Umdeutung. Also die letzte Renaissance der Bomberjacke ist verbunden mit der Veränderung von Schnitten. Manchmal sind es einfach Filme gewesen, dass ein Film gekommen ist und plötzlich wurde diese eigentlich schon relativ alte Jacke wieder als Mode, also als die richtige Abweichung in der Zeit erkannt. Die andere Bewegung, die sich die Bomberjacke in den 60er Jahren angeeignet hat, ist interessanterweise eigentlich eine Anti-Mode-Bewegung gewesen. Die Skinhead-Bewegung, die in London entstanden ist, in hauptsächlich jamaikanisch geprägten Milieus rund um die Ska-Musik, und aber die auch sehr stark, wo es sehr stark darum ging, es war eine schwarz-weiß gemischte Bewegung, die aber sehr an die Arbeiterklasse gebunden war. Wenn man diese Skinhead-Bewegung sich näher anguckt, dann entsteht die etwas zeitverschoben, die entsteht aus der Rootboy-Bewegung, ist ein bisschen eine Gegenbewegung zur Mod-Bewegung, die ja eher sich sehr schick angezogen haben. Und die Skinheads erfinden so etwas wie einen Modellarbeiter-Look. Die sehen aus ein bisschen wie Bob der Baumeister. Aber gleichzeitig gibt es noch so kleine, feine Brüche da drin. Es ist irgendwie ein etwas gewalttätiger Bob der Baumeister. Es ist der Albtraum jedes Gewerkschafters. Es ist eigentlich der Schrecken dessen, wie man sich den verwahrlosten Arbeiter vorstellt oder den Arbeiter an der Grenze zum dummen Proletariat. Also es ist so eine Überspitzung von ganz, ganz vielen Vorurteilen, die da drin deutlich wird. Aber es ist auch eine ganz präzise Gegenbewegung. Es ist eine Gegenbewegung zu dem, was man unter Swinging London begreift, also dem Entstehen eigentlich von Popkultur in London, die sehr, sehr stark an Konsum gebunden war, an die Vorstellung, man könnte sich als Individuum durch den Kauf der richtigen Dinge als Subjekt gestalten. Also es ist so eine frühe Form der Differenz später, die da schon sehr an den Konsum gebunden ist. Und die Skinheads machen genau das Gegenteil. Sie versuchen, wie Antisubjekte auszusehen. Komplett verweigern jede Auswahl. Muss nur geguckt werden, passt es. Es gibt nur eine einzige Sache, die ich wählen kann. Es gibt nur diesen einen Schuh. Er muss nur in der richtigen Größe sein. Es gibt nur diese Jacke. Sie muss in der richtigen Größe sein. Es gibt nur diese Hose. Die mache ich noch ein bisschen kaputt. Und fertig ist das. Es sind auch alles Gegenstände, die möglichst lange halten. Das ist halt eine, glaube ich, sehr scharf gedachte Karikatur der damals einsetzenden, durch den britischen Wohlfahrtsstaat einsetzenden Also die wurden hochgehoben in so ein Kleinbürgertum, die Arbeiter, da gute Erträge da waren, auch um natürlich um ihre Widerständigkeit zu brechen oder um sie ruhig zu stellen. Es waren so sehr sozialdemokratische Techniken, die Arbeiterklasse bei der Stange zu halten. Und die Skinhead-Bewegung wehrt sich ganz massiv und entzieht sich eigentlich all dieser Angebote. Sie sagt, wir bleiben Arbeiter, wir werden noch mehr Arbeiter, als es ihr euch das vorstellen könnt. Wir kaufen nicht irgendwelche Sachen und wir sparen nicht auf ein kleines Häuschen und wir kaufen auch nicht beim Sommerschlussverkauf eure Mode. Also es ist eigentlich eine komplette Verweigerung der Mode, die zu der Zeit, also es ist natürlich auch kurz nachdem Prêt-à-porter auftaucht, nachdem sich Mode nochmal einen ganz, ganz starken Demokratisierungsschub erlebt, taucht diese Bewegung auf, die bis heute ja sehr mit der Bomberjacke assoziiert wird. Die Skinheads, was man sich vielleicht damals gar nicht vorstellen konnte, dass so eine Form von einem grotesken Look, es werden eine der allerlanglebigsten und bis heute ja sehr vitalen Subkulturen, die es überhaupt gibt. Also die meisten anderen Subkulturen sind entweder vollkommen lächerlich geworden oder es gibt sie gar nicht mehr. Diese Skinhead-Bewegung gibt es, aber sie hat sehr, sehr viele Wandlungen durchlaufen, behält aber diese gleiche Kleidung. Und an diese Wandlungen knüpfen sich, glaube ich, eine ganze Reihe von interessanten und sehr wesentlichen Verschiebungen innerhalb der Mode. Eine ist, Ende der 70er Jahre kippt ein Teil der Skinhead-Bewegung nach rechts und wird innerhalb dieser damals sehr pluralistischen Demokratien zum Sinnbild des Schlechten und Bösen. Wenn es eine negative Figur gibt, Ende der 70er Jahre und auch in den Jahren danach, auf die sich alle einigen können, ist es der Nazi-Skinhead. Dadurch haftet plötzlich der Bomberjacke so ein Stigma an. Und diese nach vorne gekehrte dunkle Seite macht sie plötzlich dann für andere Gruppierungen auch wiederum interessant. Also es gibt jetzt eine Jacke, die eine Abgrenzung zu dieser komisch übertoleranten Gesellschaft bildet, in der alles geht, nur bitte nicht Nazi-Skinhead sein. Das ist irgendwie dann ist so Schluss und ist vorbei. Und daraufhin beginnen dann einerseits so eher aus migrantischen Milieus kommende Rotlichtgangs auch Bomberjacken zu tragen. Und es ist der Anfang der Zeit, in der viele Schwule, speziell SM-Schwule, anfangen auch Bomberjacken zu tragen. Also zwei Gruppen, die sich eher als das gesellschaftlich andere und ausgegrenzt erleben und dieses dadurch nochmal nach außen zeigen. Bei dieser dann so stärker werdenden, so sexuellen Aufladung spielt auch noch ein Modemacher eine große Rolle. Das ist Claude Montana. Claude Montana sagt vielleicht heute vielen nicht mehr so viel, also wenn man sich nicht so näher mit Mode beschäftigt. Das ist jemand in den 70er Jahren gewesen, der so eine Art Gestapo oder Nazi-Schick entwickelt hat, aus dem dann, also es waren so sehr lange Ledermäntel, überbreite Schultern, das war stark geprägt vom italienischen Kino, von Filmen von Visconti, von Filmen wie dem Nachtportier. Und das hat er ähnlich in der Mode betrieben. Das war ein Versuch, anders umzugehen, herauszukommen aus einer bestimmten Erstarrung des Umgangs mit dem Holocaust, aber auch mit der gesamten Nazi-Geschichte. Bestimmte Filme von Fassbinder spielen da auch eine Rolle. Es war der Versuch, überhaupt wieder einen Umgang zu finden. Filme wie der Nachtportier haben damals extrem polarisiert. Und beim Nachtportier ist, glaube ich, es ist bis heute ein sehr, sehr sehenswerter Film. Ein Film auch, der, glaube ich, ungeheuer stark Mode geprägt hat, Vorstellungen von wie Kleidung getragen kann, wie man auch Körper in Kleidung inszenieren kann und wie natürlich auch Zeichen verkehrt werden können. Beim Nachtportier war vielleicht das Schwierige, oder das ist von vielen als schwierig empfunden worden, ich empfinde das gar nicht so, dass er so ein ganzes Genre sadomasochistischer Filme, so B-Filme dann hauptsächlich in die Welt gesetzt hat, die dann danach in den Jahren massenhaft produziert wurden und die natürlich nichts mehr mit diesem politischen Impact zu tun hatten, sondern einfach nur noch diese Oberflächen verwendet haben, um Sexfilme zu drehen. Aber Montana trägt immer diese MA1. und wird eigentlich zu so einer Ikone dieser gesamten 80er-Jahre-Mode und führt damit diese Figur ein, die des Modemachers in der MA1. Ich glaube, dass die Figur des, es gibt dann ja später andere wie Rick Owens, die das permanent tragen, es führt so diese Jacke nochmal anders in die Mode ein, weil sie wie eine Kernzelle wirkt sie dadurch, wie ein Archetyp aus dem, was Mode werden könnte. Die andere große Veränderung ist wiederum knüpft sich, ist fast zeitgleich, ist 1981, ist ein Buch von Nick Knight. Nick Knight kennen sicherlich viele als Fotograf, arbeitet heute mit so, bis heute in der Mode, arbeitet mit sehr hochtechnisch ausgefeilten Bildern mittlerweile, viel mit Blumenszenarios, hat sehr viel mit Alexander McQueen gearbeitet. Der hat damals als Dokumentarfotograf angefangen und hat während seines Studiums, war selber ein Skinhead und hat seine Skinhead-Freunde fotografiert. Und seine Diplomarbeit ist ein Buch, was Skinhead heißt und eigentlich die Beobachtung seiner Freunde ist. Es ist ein Blick auf seine Clique quasi. Und dieses Buch ist bis heute ist ein Klassiker geworden. Und hat ihn sofort zu dem Kreis um das damals entstehende ID-Magazin gebracht. Und zu einem Teil einer ganz neuen Art von Modefotografie, nämlich Street Fashion Photography. Einer veränderten Auffassung, die sehr von ID und von Nick Knight und einer ganzen Reihe anderen Fotografen ab 82 geprägt wurde, die sich nicht mehr dafür interessiert hat, was geben Modedesigner als neue Entwürfe vor, was sind die neuesten Vorschläge der Industrie, sondern die rausgegangen sind auf die Straße ohne Licht, einfach Leute fotografiert haben in der Kleidung, die sie anhatten. Also sich einfach dafür interessiert haben. Mit dieser Street Fashion Photography entsteht überhaupt erst so eine Idee von Streetwear. Alles, was wir heute als Streetwear in Industrie kennen, entsteht aus dieser Fotografie. Und es ist sozusagen wieder diese Anti-Mode-Figur des Skinheads, an dem sich so etwas mitbricht. Also es ist so eine Bruchstelle, wo eine ganz massive Verwandlung stattfindet. Nämlich auch die ist es eigentlich so das Ende des Diktats der Mode. Es gibt nicht mehr seitdem, oder es ist eigentlich die Einsicht daran, dass diese Vorgaben der Industrie niemanden mehr wirklich interessieren. Das ist natürlich dann ein schleichender Prozess, der sich bis heute hinzieht, aber das haben da Leute schon erkannt. Das geht mit vielen Entwicklungen zeitgleich einher. Das findet also nicht nur in der Street-Fashion-Fotografie statt, sondern damals schreibt Michel de Certeau Die Kunst des Handelns, ein Buch, was sich damit auseinandersetzt, was sehr stark die Zweckentfremdung, also die Umdeutung von Gebrauchsgegenständen. Wie verwenden Menschen anders Dinge, als sie von den Herstellern vorgesehen sind? Das ist ein Begriff, der aus dem Situationismus kommt, den Michel de Certeau dabei sehr, sehr, nochmal sehr viel tiefer entfaltet. Es entsteht Toffler, das ist ein amerikanischer Futurologe, prägt damals den Begriff des Prosumenten, der heute relativ normal geworden ist, also des produzierenden Konsumenten. Des Konsumenten, der mit seinem Verbrauch, mit der Art und Weise, wie er Dinge verbraucht, die Produktion mit verändert, der sozusagen Vorschläge macht. Es wird also beobachtet, inzwischen kennen wir eher die Prosumenten light, das sind wir alle, die Inhalte von sozialen Netzwerken produzieren. Aber es war damals ein Konzept, also ein futurologischer Vorschlag davon, viel, viel stärker die Produzenten einzubeziehen. Das hat damit zu tun, dass ab den 70er Jahren eigentlich die Nachfrage sinkt. Es wird einfach immer weniger gekauft und die Industrie erreicht immer schleppender und dieser Prozess steigert sich seitdem zunehmend überhaupt noch die Verbraucher. Und was wächst, ist dieser Teil der Vermittlung zwischen Industrie, also zwischen Hersteller und Verbraucher. Der ist seitdem permanent gewachsen. Da entsteht eine Vielfalt von neuen Berufen. So, das ist dieser Wandel, der stattfindet. Und da spielt wiederum die Bomberjacke so eine zentrale Rolle. Die verschwindet dann immer wieder. Die ist eigentlich immer da. Aber es gibt dann immer Konjunkturen der Aufmerksamkeit. Es gibt dann einfach natürlich wieder auch Ermüdungen und es ist dann wieder einfach uninteressant und viele Leute mögen dann die Jacke auch nicht mehr anziehen, weil sie das Gefühl haben, zu viele von den Falschen tragen die. Aber es gibt dann in den 90er Jahren ein weiteres Comeback, das hat mit Techno zu tun. Das passte einfach sehr gut zum Raven. Das hat damit zu tun, dass die Bomberjacke sich sehr gut anpasst an unterschiedliche Temperaturen. Also man konnte damit ganz gut 3 Tage unterwegs sein, weil man nicht unbedingt wissen, Temperaturschwankungen, die ist so angelegt, oder es ist der Versuch gewesen, eine Jacke, die in einem Spektrum von 30 Grad, weil es natürlich eine Jacke war für Invasionen und für Angriffe und man nie wusste, wo die Soldaten landen würden oder wo sie hinkommen würden. Und weil sie natürlich auch permanent bei der Air Force damit konfrontiert waren, am Boden zu sein und die Luft weit hoch in die Luft zu fliegen. Und das waren jetzt nicht wohltemperierte Passagiermaschinen, auf denen die gearbeitet haben. Deswegen hat man diese Jacke entwickelt. Und die hat sich halt einfach auch sehr gut fürs Raven geeignet. Passte natürlich auch als so ein Industrieprodukt perfekt zu diesem Geist von Techno. Und es passte auch zu dem Verschwinden in der Masse. Diese Vorstellung, einer von vielen zu sein, niemand ist mehr wichtig. Dafür war die Bomberjacke die richtige Jacke im Zusammenhang mit Techno. Danach ist sie dann ziemlich also interessiert sich dann keiner mehr dafür. Die verschwindet eigentlich, ist dann nur noch eher sowas für Problemfälle, so eine Zeit lang, oder für einzelne kleine Sondergruppen. Und dann kommt plötzlich dieses riesige, ganz, ganz erstaunlich lang anhaltende Comeback um 2011, 2012. Das scheint in vieler Hinsicht, also ich glaube, es gibt verschiedene Kräfte, die da so einwirken. Ein Phänomen, was dazugehört, was ich eher nur so ein bisschen kürzer streife, ist natürlich Normcore, weil ich denke, viele von euch haben sich mit Normcore beschäftigt. Normcore ist ein Konzept, was 2013 auftaucht. Das wird geprägt, ist ein Begriff, der wird geprägt von einer Gruppe in New York, die K-Hole heißt. K-Hole sind Künstler auf der Flucht oder Leute, die nicht mehr so genau wissen, ob das die richtige Idee ist, Künstler zu sein, die auch schreiben und probieren einfach sich eine Zeit lang in Trendforschung aus. Und ziemlich erfolgreich damit auch. Und eins ihrer Konzepte ist dieses Normcore-Konzept. Das entstand, eine der Mitgliederinnen, Emily Segal, beschreibt es. Sie hat immer darunter gelitten, dass ihre Mutter immer wollte, dass sie was Besonderes anzieht. Dass sie irgendwie immer was Besonderes tut. Sie hat dieses Konzept eigentlich entworfen, um zu sagen, es ist doch komplett okay, mal was ganz Normales zu tun oder was ganz Normales anzuziehen. Es war also so ein bisschen so eine familiäre Aufarbeitung. Aber es passt natürlich auch sehr in eine Zeit, dass es die Begründung für Normcore ist, dass das, was K-Hole Mars Indie nennen, um diese Zeit in so einer ganz traurigen und tristen Figur geendet ist. Das nennt man den Hipster. Jemand, der permanent an seiner weiteren Verfeinerung und an seinem ganz speziellen Unterschied arbeitet und noch eine weitere Form von aus einem ganz, ganz besonderen Material hergestellten Jeans anziehen möchte oder die richtig ausgewählten Schuhe zur richtigen Platte. Und das wäre einfach nur unangenehm und war und ist ja auch einfach nur unangenehm. Und dass man stattdessen doch einfach ganz normal sein könnte. Und sie bringen also führen diesen Normlook ein. Man kann das natürlich viel, viel weiter interpretieren. Es gibt dann auch viele Texte, die sich um das Normcore-Konzept gruppieren, dass es natürlich auch darum geht, so etwas wie Subjektivierung zu bestreiten. Also in einer Zeit, in der von allen ständig gefordert wird, sich vorzuführen, besonders zu sein, individuell zu sein, sich als Subjekt zu zeigen, um auch vor allem für den Arbeitsmarkt interessant zu sein, aber auch um allgemein attraktiv zu sein, kann man sich ja auch einfach in einen Streik fallen lassen und sagen, ich habe dazu keine Lust mehr, das zu tun. Dann hat es natürlich auch viel damit zu tun, wie sich in der wachsenden Überwachung seit dem speziell 11. September und seit es die technologischen Möglichkeiten gibt, dass natürlich jede Auffälligkeit in die Sichtbarkeit rutscht. Wer sich sehr, sehr graumäusig verhält, wird weniger leicht kontrolliert oder wird überhaupt nicht sichtbar. Das sind sicherlich alles Motive für Normcore gewesen. Ich hatte irgendwie das Glück, durch Zufall jemanden zu treffen, der am Nachbartisch damals von K-Hole gesessen hat. Wie es manchmal so passiert, saßen wir am gleichen Tisch an einem Abend und er hatte Jahre vorher an diesem anderen Tisch gesessen und wir kamen auf eine ganz spezielle Jacke zu sprechen, nämlich auf die MA1 von Buzz Rixon. Das ist eine Jacke, die seit einigen Jahren, das ist die sogenannte William Gibson Edition, eine schwarze Bomberjacke, die von einer japanischen Firma gefertigt wird, die versucht, eine museumsreife Kopie zu sein der allerersten Generationen von Bomberjacken von 1958. Sie ist also noch nicht mit Polyester gefüllt, sie ist noch mit Baumwolle gefüllt, sie ist dadurch so etwas steifer. Sie haben sehr, sehr viel Geld investiert daran, in diesen einen ganz speziellen Reißverschluss, den Alpha Industries später abgeschafft hat, weil er zu teuer ist, nochmal wieder herzustellen. Und eine ganz exakte, sie hat noch kein orangenes Futter. Es ist so der Versuch einer perfekten Imitation. Das ist eine Firma in Japan, die sich darauf spezialisiert hat. Es gibt eine Reihe von Firmen. Das hat, denke ich, mit der Traumatisierung durch die Niederlage gegen die Amerikaner zu tun, die sich mit der Herstellung amerikanischer Uniformen beschäftigen. Bud Swixson ist eine Firma, die aus der zuerst als Filmausstatter gearbeitet hat, dann gemerkt hat, dass diese Uniformen darüber hinaus eine Nachfrage haben, dann in diesen Markt reingegangen sind. Also dieser Damon Zucconi heißt er, ein Künstler, der neben mir saß, hatte diese Bud Swixson Jacke gehabt und hatte in dieser Jacke damals neben, also am Nachbartisch von K-Hole gesessen und war meines Erachtens so eine ganz, ganz wichtige Inspiration für die Entstehung dieses K-Hole-Konzepts. Und diese Jacke führt auf so eine Spur, und das ist etwas, glaube ich, ein besonderes Phänomen, was nicht so oft in der Mode auftaucht, dass es eine literarische Vorlage gegeben hat für diese Normcore-Mode. Und zwar ist es das Buch Pattern Recognition von William Gibson, das hat er 2002, 2003 geschrieben. Und es ist ein Buch über eine Coolhunterin, also über eine Frau, die genau an dieser Schnittstelle arbeitet zwischen Industrie und Käufern, die große Konzerne darüber informiert, warum das und das in der nahen Zukunft Trend sein wird. Und die spezielle Fähigkeit, ist ja eine Beschädigung, die diese Frau hat, diese Heldin in dem Roman, ist, dass sie eine Allergie gegen Markenzeichen hat. Das heißt, wenn sie einem starken Markenzeichen begegnet, kriegt sie einen allergischen Anfall. Und bei ihren Beratungen, sie berät also einen Konzern, versucht sein Markenzeichen zu verfeinern, braucht sie gar nichts dazu zu sagen. Sie kommt einfach nur hin, guckt sich den Entwurf an und je nach der Stärke ihres Anfalls kann eingeschätzt werden, ob es gut ist oder nicht gut ist. Wenn sie nur ein bisschen hüstelt, sollte noch weiter daran gearbeitet werden. Wenn sie einen richtigen Asthmaanfall bekommt, dann scheint es ganz gut zu sein. Durch diese Allergie mit Markenzeichen ist diese Casey Polar, so heißt sie, damit konfrontiert, dass sie sich eine markenfreie Umgebung herstellen muss. Ihre Krankheit hat angefangen mit dem Michelin-Männchen und sie hat also als Kind so einen ganz, ganz furchtbaren Anfall beim Anblick des Michelin-Männchens bekommen. Und sie löst das jetzt dadurch, dass sie, weil sie findet auch Mode ziemlich unangenehm und ekelhaft und versucht jetzt, sich so eine Uniform zu generieren, die markenfrei ist und modefrei ist. Sie wählt dafür eine Levi's 501, weil es einfach eine Hose ist, die man seit 100 Jahren kaufen kann, die also eigentlich von jeder Mode frei sein sollte. Die trägt ein Fruit of the Loom T-Shirt, aus dem dieser Schild rausschneidet. Von der Hose lässt sie auch, gibt sie die zu einem Schlüsselhersteller und lässt von den Knöpfen, also alle, die Levi's haben, kennen ja, dass das Logo immer eingeprägt ist in die Knöpfe und die lässt das so abfeilen. Und als Jacke trägt sie eben eine MA1 von Bud Swixson, weil es halt nur die Kopie ist und als Marke ja gar nicht mehr existiert, weil es eben diese verschwundene Dobbs-Firma ist, die Logo befreit ist. Und damit kommt sie so einigermaßen durch die Welt, ohne so größere Probleme. Was also Gibson 10 Jahre vorher in diesem Roman erfunden hat, ist das, was später als Normcore betrachtet wird. Also es gibt eine literarische Vorlage, die eigentlich komplett diese Figur vorwegnimmt, die dann Normcore wird. Das finde ich schon ein ganz faszinierendes Phänomen und vor allem auch, dass dann ein Text entsteht, also in dem K-Hole-Texten wird am Anfang nie Gibson erwähnt. Später gibt es dann so einzelne Vorträge, wo das mal am Rande, wobei dann finde ich die Ableitung, also die Ableitungen sind etwas schwierig. Die MA1 wird dann so als Modell zur Entwicklung zukünftiger Luxury-Brands genommen. Das haut nur sehr, sehr bedingt hin. Aber natürlich ist es in sich eine Ikone längst geworden. Aber jedenfalls wird diese Jacke dann massenhaft getragen für dieses neue Bedürfnis, nur noch einer oder eine von vielen zu sein. Es gibt dann, glaube ich, noch eine andere Figur, die oder eine andere, einen anderen Hintergrund, das hatte ich bereits am Anfang angedeutet, der wichtig ist für dieses Comeback der Bomberjacke. Das ist die Automatisierung des Luftkrieges. Die findet genau zeitgleich, die große treibende Kraft ist die Obama-Administration, die das im hohen Maße vorantreibt. Die Begründungen dafür nach außen getragen sind human. Man möchte keine Menschen mehr in solche unmenschlichen Gefängnisse wie Guantanamo stecken. Deswegen erschießt man sie lieber direkt vor Ort oder lässt sie erschießen durch einen Roboter, durch einen ferngelenkten Roboter. Und damit wird eigentlich die Bomberjacke zu sowas wie, wenn man sich vorstellen würde, zukünftig würden nur noch Roboter kochen und die Menschen würden jetzt anfangen, Kochmützen zu tragen und Schürzen. Aber das ist, denke ich, im Falle der Bomberjacke etwas komplizierter und etwas perfider, weil es so eine längere Figur gibt, die dem vorangeht, nämlich das langsame Überschützen der Soldaten und das Phantomwerden der Angegriffenen. Das beginnt im Zweiten Golfkrieg, der größtenteils mit ferngelenkten Waffen geführt wird. Das sind dann zu dem Zeitpunkt noch keine Drohnen, sondern ferngelenkte Raketen, der also aus weiter Ferne geführt werden kann, wobei Drohnen natürlich einfach sehr viel günstiger sind. Was man dann so als Bild in den 90er Jahren nach dem Golfkrieg sieht, ist so ein ganz, ganz typisches Nachrichtenbild, ist die Flak von einem Land, das gerade irgendeine Invasion wieder erlebt oder eine Intervention, wie es dann hieß, wo sich versucht, eine Flak von Guerillas zu wehren und endlos eigentlich nur noch in die Luft schießen und der Gegner zum Phantom wird. Und der wahrscheinlich sehr fatale und tragische Wendepunkt ist dann das Jahr 2001, in dem eine von diesen Guerillagruppen dann diese Situation umdreht und die Twin Towers in New York angreift und eigentlich sagt, damit, wir können zwar eure Armeen nicht mehr angreifen, weil ihr sie so weit von uns entfernt habt, weil ihr sie so phantom- oder gottgleich gemacht habt, dass wir gar keine Chance haben, aber wir können eure Zivilbevölkerung angreifen. Guckt man sich jetzt die Papiere oder theoretischen Überlegungen amerikanischer Militärs in der Zeit schon seit Mitte der 90er Jahre an, dann ist dieses Risiko von Anfang an mit einbezogen worden. Die amerikanischen Militärs nennen das Risikoauslagerung und sagen ganz deutlich, wir übersichern unsere Truppen, einfach auch, weil wir mit einem sehr, sehr langen, wahrscheinlich unabschließbaren Krieg zu tun haben, übersichern wir unsere Truppen, entfernen sie immer weiter vom Feindkontakt, auch weil es sehr viele Kontrollschwierigkeiten mit den Truppen beim Feindkontakt gab und führen den Krieg aus der Ferne. Es kann sein, dass das als Ergebnis hat, dass die Zivilbevölkerung angegriffen wird, dass der angegriffene Gegner in seiner Verzweiflung zu Terrorismus greift. Das ist von Anfang an und das ist auch dann von Texten weiterhin begleitet worden. Jetzt kann man diese Bomberjackenmode ab 2012 eigentlich auch als ein bisschen so eine Form der Anerkennung dieses Faktes sehen. Eigentlich sind alle Zivilisten der am Krieg gegen den Terror beteiligten Nationen Zwangsrekrutierte, die als Pfand in die Schale geworfen werden und auch als lebende Ziele dienen. Und vielleicht kann man dem ja auch Ausdruck geben. Das klingt vielleicht erstmal im ersten Moment nach einer relativ steilen These. Ich habe auch ein bisschen am Anfang mit der so gehadert. Und dann hat Alpha Industries, das war kurz bevor ich es dann zu Ende aufgeschrieben habe, eine Jacke auf den Markt gebracht. Manche haben die vielleicht in der Werbung gesehen oder in Läden gesehen. Das ist eine Jacke, die das orangene Futter nach außen gekehrt hat und hinten auf dem Rücken den Bloodsheet aufgenäht hat. Der Bloodsheet ist ein Stück Stoff, was während des Vietnamkrieges in die Jacken eingenäht war und auf dem steht in 10 Sprachen, nicht nur während des Vietnamkriegs, sondern das war immer so als Hinweis oder Anleitung, wer jemand in dieser Jacke findet, schickt ihn bitte heim nach Amerika. Das war die Hoffnung, dass die Verletzten oder meist wahrscheinlich die Toten, die man in diesen Jacken nach den Abschüssen gefunden hat, zurück nach Amerika befördert werden. Also so eine Aufforderung. Und diese Jacke hat jetzt so, ist von Alpha Industries nach außen gekehrt, aufgelegt worden und massenhaft produziert worden. Das war für mich irgendwie eigentlich genug Beleg, dass die These nicht so ganz falsch sein kann. Ein anderer Beleg für dieses oder ein anderer Aspekt ist eine Fusion von zwei Firmen, die stattgefunden hat vor jetzt schon einem knappen Jahr. Das ist, dass die Carlyle Group sich eingekauft hat bei Supreme. Supreme kennen, glaube ich, alle als großen Streetwear-Hersteller. Ich glaube, dass Supreme ein gigantischer Versuch ist, die Bekleidungsindustrie in die KI, also in die künstliche Intelligenz, einzubauen. Und aber diese Fusion ist ganz erstaunlich. Also was Supreme ja im Moment leistet, ist, dass sie die Ware, die sie herstellen, verkaufen können. Das ist im Moment die große Leistung. Das gelingt kaum einem Textilhersteller. Das passiert durch ein sehr, sehr formalisiertes System, durch den Drop am Donnerstag. Die Ware kommt zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist dann nur kurzfristig erhältlich oder durch Limitation und wird dann durch neue Ware ersetzt. Und dadurch ist sehr, sehr hohe Nachfrage, weil es auch als sehr gut aussehende Kleidung empfunden wird. Das funktioniert sehr gut. Was Supreme machen, ist eine ganz genaue Analyse der Nachfrage, die nach den einzelnen Objekten entsteht. Das wird auch in Diagrammen die gesamte Zeit veröffentlicht. Und damit gelingt ihnen etwas, was das große Problem bei der Verschaltung von künstlicher Intelligenz und Mode ist. Es gibt verschiedene Versuche, KI, also Mustererkennung zum Beispiel, anzuwenden in der Mode. Nur es gelingt einfach nicht, weil die Mode wenig eindeutige Zeitachsen hat und Zeitpunkte. Um ein Muster zu erkennen, müssen alle Akteure transparent sein, muss das Verhalten genau erkennbar sein, müssen Handlungen genau positionierbar sein und in der Zeit fest markierbar sein. Das ist bei Mode meistens nicht der Fall. Moden entstehen schleichend, in kleinen Sprüngen, in Unsichtbarkeiten, im Nebel. Und das gelingt es derzeit Supreme extrem gut zu formalisieren. Die Carlyle Group wiederum arbeitet auch mit KI. Ist ein Gemischtwarenkonzern, in dessen Zentrum aber die Herstellung von Drohnen ist. Also Carlyle stellt Drohnen her. Und Drohnen sind natürlich derzeit die am stärksten. Also das Problem mit den Drohnen ist, dass, oder der nächste Schritt im Drohnenkrieg soll sein, Drohnen enger mit künstlicher Intelligenz zu verbinden. Das heißt, man möchte nicht mehr so viele, man möchte auch nicht sich zu sehr auf Menschen verlassen, weil Drohnen müssen extrem viel Daten auswerten. Das heißt, es wird sehr, sehr viel beobachtet, um agieren zu können. Und diese Masse an Beobachtung kann gar nicht mehr ausgewertet werden. Damit das gewährleistet werden kann, möchte man einfach stärker künstliche Intelligenz als visuellen Auswerter integrieren. Also da entsteht gerade so eine etwas unheimliche Fusion. Vielen Dank fürs Zuhören.
Hans-Christian Dani mit seinem Vortrag über die MA1, Mode und Uniform. Gehalten hat er diesen Vortrag auf Einladung der Fachgruppen Kommunikationsdesign und Kunstwissenschaft an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Seine am Ende vorgetragene These zum erneuten Revival der Bomberjacke ist vielleicht ein bisschen arg steil, aber auf jeden Fall diskussionswürdig. Falls ihr noch mehr wissen wollt über das Wechselspiel von Mode und Uniform, das wird in seinem Buch natürlich viel ausführlicher vorgestellt, als das hier in einem dreiviertelstündigen Vortrag überhaupt möglich ist. Und wenn ihr mehr hören wollt über nicht totzukriegende Oberbekleidung, online findet ihr auf deutschlandfunknova.de/Hörsaal auch einen Hörsaal über das coolste Kleidungsstück ever, eine Kulturgeschichte der schwarzen Lederjacke. Habt vielen Dank fürs Zuhören. Katja Weber sagt bis bald im Hörsaal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.